Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute. Die unaussprechlichen Gesetzesentwürfe des Karl Lauterbachs sind endlich da. Was bedeutet das für uns in der Praxis?
Mein Name ist Christian Köhler, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot, hier im Podcast als Tino und bin ebenfalls niedergelassener Hausarzt in Wiesbaden.
Mein Name ist Marc Hanefeld, Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesie-Intensivmedizin, niedergelassener Hausarzt in Einzelpraxis in Bremerförde.
So, hallo Marc, hallo Tino.
Hallo.
Moin.
Wir wollen uns heute ja mal wieder einem berufspolitischen Thema zuwenden, was uns als Niedergelassene auch brennend interessiert, nämlich den kürzlich veröffentlichten Entwürfen der Gesetze des Bundesgesundheitsministeriums zur Stärkung der ambulanten Versorgung und der Verbesserung der Krankenhausversorgung, nämlich die Gesetze mit diesen endlos langen Namen, nämlich das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz und das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz.
Wusstest du nicht, dass die Scrabble spielen da? Ja, das glaubst du, was das Punkte gibt?
Das stimmt, das stimmt. Ja. Kurz zum Hintergrund. Zu Beginn des Jahres fand im Bundesgesundheitsministerium ein Krisengipfel zur ambulanten Versorgung statt, bei dem die wichtigsten Verbände der Selbstverwaltung und der ambulanten Gesundheitsversorgung anwesend waren. Also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Bundesärztekammer, der Deutsche Hausärztinnen und Hausärzteverband, der Spitzenverband der Fachärzte, der Virchow-Bund etc. Anlass für diesen Gipfel waren die akuten und die drängenden Probleme in der ambulanten Versorgung, die ja auch im Vorfeld schon zu Praxisprotesten in Form von einer Vielzahl von Praxisschließungen und Protesttagen geführt haben, um auf diese prekäre Lage hinzuweisen. Und als Ergebnis des Gipfels verkündete der Bundesgesundheitsminister dann ein umfassendes Reformpaket. Er sprach von großen Reformen und kündigte eine Reihe von Maßnahmen an, die das gesamte Spektrum der ambulanten Gesundheitsversorgung umfassten. Das reichte von der Überarbeitung der Honorarstrukturen über die Entbudgetierung der Hausärzte bis hin zu weniger Regressforderungen. Er sprach von der Erhöhung der Anzahl von Medizinstudienplätzen, der Vereinfachung bürokratischer Prozesse, sektorübergreifende Versorgung, die gefördert werden sollte, etc. Jetzt liegen seit einigen Tagen nun diese lang erwarteten Referentenentwürfe zu den Gesetzen auch vor. Und heute nehmen wir uns mal die Zeit, um genauer hinzuschauen, was in diesen Gesetzen genau enthalten ist und welchen Einfluss sie dann auf die Zukunft der Gesundheitsversorgung haben und auch auf unsere eigene Arbeit in den Praxen. Ja, jetzt habe ich viel geredet.
Ja, Zeit ist lustig, weil du das gerade so erwähnst, so nonchalant. Lauterbach hat ja damals angekündigt, Ende Januar kommt der erste Gesetzesentwurf raus und es war dann doch Anfang April, bis es dann endlich Wahrheit wurde. April bei der Gelegenheit. Aber nichtsdestotrotz ist das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz tatsächlich ein spannendes Gesetz, weil es viele Aspekte in der ambulanten Medizin neu regelt und es lohnt sich schon, da mal etwas genauer reinzugucken.
Genau. Und ich glaube, ein Punkt, den gerade die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen am meisten interessiert, vielleicht gehen wir auf den mal direkt ein. Was heißt denn genau eigentlich in dem Zusammenhang Entbudgetierung? Tino, das ist ja genau dein Steckenpferd.
Entbudgetierung heißt mehr Bier für alle.
Das ist schon super.
Nein, dann nicht.
Dann sind wir schon durch für heute. Das also war das Arztgespräch, der Podcast von
Nein. Also das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz beinhaltet im Wesentlichen drei wichtige Bereiche. Das ist nämlich einmal die Stärkung der hausärztlichen Versorgung, zum zweiten die Etablierung neuer Versorgungsstrukturen und zum dritten Ausbau von Medizinstudienplätzen. Und die Entbudgetierung, das ist ganz klar im ersten drin, Stärkung der hausärztlichen Versorgung. Und das ist ein Thema, das in Deutschland relativ unterschiedlich aufgenommen wird, weil wir Bundesländer haben, bei denen die Auszahlung jetzt schon 100% beträgt und da wird sich gar nicht wahnsinnig viel ändern. Hessen gehört zum Beispiel dazu. Mhm. Und dann gibt es Bundesländer, Hamburg zum Beispiel, bei denen die Auszahlungsquote tatsächlich ganz stark budgetiert ist. Die kriegen zum Teil nur 60-70% überhaupt ausgezahlt. Und da ist es tatsächlich ganz wichtig, dass das eingeführt wird. Das ist der eine Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass die Entbudgetierung auch ein wichtiges Signal ist an die niedergelassenen Ärzte, dass eben tatsächlich das, was man mehr arbeitet, auch tatsächlich vergütet bekommt. Und das kennen wir durchaus alle, dass es gerade dann, wenn man sehr, sehr viele Patienten hat, dass man dann mit bestimmten Leistungen an Budgetgrenzen kommt und auf einmal nicht mehr alles voll erstattet bekommt. Und genau darum geht es, dass diese Sorge einem genommen wird. Da gibt es natürlich ein paar Einschränkungen und ein paar Herausforderungen. Das ist jetzt nicht sofort ein Geschenk auf dem silbernen Tablett, aber es ist ein ganz wichtiges Signal an die Hausärztenpraxen.
Ja, also das eine ist ja, in Niedersachsen ist so, man bekommt tatsächlich auch nicht alles erstattet. Ne? Hessen, das habe ich jetzt gerade gelernt von euch, das habe ich noch gar nicht gehört vorher, dass man fast alles erstattet bekommt, was man abruft. In Niedersachsen ist das nicht so. Bei uns vor Ort ist es, und ich plaudere jetzt einfach aus dem Nähkästchen, wir haben 6 bis 7 Hausarztsitze in meiner Kleinstadt, die frei sind. Mhm. Das ist ganz schön viel Holz. Und ich musste jetzt trotzdem Antrag stellen auf Erhöhung des Limits für die Kürzung, die das dann macht, wenn man zu viel macht, also wenn man oberhalb der Grenze ist. Trotzdem bekomme ich so etwa 5-10% meiner Leistung nicht bezahlt. Und ich verstehe es immer nicht, ne, weil es ist ja nicht so, dass die Patienten bei mehreren Hausärzten wären, sondern es ist ja so, dass die alle Hausärzte suchen und Hausärztinnen. Und es geht ja nicht mehr Geld aus dem Gesundheitssystem raus, wenn die jetzt versorgt werden. Trotzdem bekommt die einzelne Ärztin, der einzelne Arzt das nicht bezahlt. Das ist das Problem an der Stelle. Und von daher ist die Entbudgetierung wirklich wichtig, dass die Gesundheitsversorgung überhaupt aufrechterhalten bleibt. Und wenn du die Sonogeräte ansprichst, darüber hatten wir ja vorher gesprochen, bevor wir den Podcast aufgenommen haben jetzt, da ist einfach so, es ist ja mehr oder überlassen, ob ich ein Sonogerät anschaffe. Ich selbst würde das niemals in Frage stellen, weil ich sage, das ist für mich neben Anamnese und klinischer Untersuchung eine der wichtigsten Sachen. Und ich habe auch schon damit definitiv Leben gerettet, das weiß ich. Aber letztendlich bekommt ja die Hausärztin, der Hausarzt, der das nicht macht, dieselbe Pauschale wie ich. Wenn ich jetzt eine Untersuchung mache, ich sag mal, die teuerste, die wir abrechnen können als Hausärztinnen und Hausärzte sind Abdomensonographie, ist das, das sind etwa 15 Euro, ein paar 50, keine Ahnung. Und das Gerät kostet ja allein 15.000 bis 20.000 Euro in der Anschaffung und muss gewartet werden. Ich habe meins noch reparieren lassen, weil die Platine durchgebrannt ist und so weiter und so fort. Da kann man sich ja ausrechnen, was man dafür für Untersuchungen machen muss, bis sich das amortisiert. Ne? Und dann auch, wenn man in einem Kontext lebt, in dem man nicht viele, viele Privatpatienten hat, wo man anders abrechnen kann. Und an der Stelle bildet sich ein Ungleichgewicht einfach raus. Das ist mein Punkt, dass es eine gewisse Unfairness gibt in der Hinsicht, dass eben nicht abgebildet wird, wo eine Arbeit gemacht wird, die den Patienten wirklich auch einen Benefit bringt, die dann nicht vergütet wird. Und an dieser Stelle fehlt mir auch einiges in der neuen Gesetzgebung. Ich bin mir völlig bewusst darüber, dass das alles sehr kompliziert ist und dass auch viele Sachen wirklich geregelt worden sind, die lange, lange schon hätten geregelt werden müssen. Aber es gibt immer noch Ungleichgewichte zulasten derjenigen, die eben versuchen, vernünftige Arbeit zu machen.
Da grätsche ich doch mal direkt rein. Da hast du jetzt ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Ich sortiere das mal so ein bisschen auseinander. Einmal geht es um die Gesamtvergütung. Das ist in allen Bundesländern dasselbe, dass die Krankenkasse aufgrund der Einwohnerzahl, aufgrund der Morbidität, also der Erkrankungen, mit der Kassenärztlichen Vereinigung eine sogenannte Gesamtvergütung verhandelt. Die wird dann komplett bezahlt. Und dann wird von dieser Gesamtvergütung, gibt es Abzüge, Labor, Operieren, extrabudgetäre Leistungen, ärztlicher Bereitschaftsdienst sind so klassische Abzüge. Die werden davon abgezogen. Das, was übrig bleibt, wird dann in die beiden großen Töpfe, Hausarzt und Fachärztlicher Topf, verteilt. Und aus diesen Töpfen werden dann die jeweiligen Fachgruppen werden die Ansprüche bedient. Und jetzt hängt es ein Stück weit davon ab, wie die Abrechnung der Ärzte in den verschiedenen Bundesländern ist. Und in Hessen scheinen die Ärzte zum einen nicht so wahnsinnig viel abzurechnen. Also entweder seid ihr in Niedersachsen wesentlich fleißiger und wir in Hessen nicht, oder ihr rechnet wesentlich besser ab als wir. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich auch der Trennungsfaktor, wie das Geld zwischen den Haus- und Fachärzten verteilt wird, in jedem Bundesland ein bisschen unterschiedlich ist. Und das führt dazu, dass Geld, die Geldmenge, die da ist, schneller oder weniger schnell ausgeschöpft ist und dann entsprechend an die Kollegen verteilt wird. Dann hattest du die Qualifikation Ultraschall angesprochen. Die wird schon im System extra vergütet und du kriegst auch dafür extra Volumina freigeschaltet, damit du sie auch wirklich vergütet bekommst. Aber das ist tatsächlich nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass mit wenigen Untersuchungen sich so ein Ultraschall amortisiert, sondern da sind wirklich schon Amortisierungszeiten von locker 15 Jahren einkalkuliert, bis so ein Gerät tatsächlich funktioniert. Und dann kommt es natürlich noch für die Hausärzteversorgung selber, dass wir eben tatsächlich an ganz vielen Punkten Patienten unnötig oft im Jahr sehen müssen für eine Wiederverordnung, wo tatsächlich unser Gesundheitssystem viel schlanker organisiert werden könnte. Und genau das steckt in dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz drin, dass wir nämlich bei der Stärkung der hausärztlichen Versorgung einmal diese Entbudgetierung bekommen, als wichtiges Signal für die Hausarztpraxen. Das, was ihr arbeitet, kriegt ihr auch. Zweiter Punkt sind diese Jahres- und Vorhaltepauschalen, um die Patienten intelligenter steuern zu können. Und noch zwei weitere Punkte, das ist nämlich der HZV-Bonus für die Patienten, die an der HZV-Versorgung teilnehmen, wo die Studienlagen mittlerweile doch deutlich zeigen, dass die Versorgungsstruktur, die über HZV aufgebürt wird, tatsächlich ein Stück weit besser ist als das in der Regelversorgung. Und der letzte Punkt sind die Bagatellgrenzen bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Das ist jetzt etwas, das nicht nur die Hausärzte entlastet, sondern auch die Fachärzte. Da werden Bagatellgrenzen von 300 Euro eingeführt. Das ist ungefähr auch die Summe, die ein Regress kostet. Und das ist in der Vergangenheit immer wieder in gewisser Weise lächerlich gewesen, dass die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen 300, 350 Euro für einen Regress von 75 Euro zahlen.
Ich denke jetzt über die beiden letztgenannten Punkte, HZV-Bonus und die Bagatellgrenze bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen, das ist eigentlich soweit ja klar. Genau. Das ist auch gut. Was, denke ich, mich und auch viele Kolleginnen und Kollegen interessiert, das sind die Jahres- bzw. Versorgungspauschalen und die Vorhaltepauschalen, denn an diese beiden Pauschalen sind ja zum Teil Bedingungen geknüpft, die die Praxen erfüllen müssen. Mhm. Vielleicht können wir sagen, also bisher ist es so, wir kriegen eine Quartalspauschale und eine Chronikerpauschale und das, was ja auch Karl Lauterbach in der Pressekonferenz nach dem Krisengipfel schon angedeutet hat oder gesagt hat, nämlich, dass einfach, was auch bekannt ist, dass einfach sehr viele Arzt-Patient-Kontakte quasi notwendig sind, insgesamt 2 pro Quartal, um quasi die volle Honorierung abzurufen. Das ist im Prinzip eine unwirtschaftliche Sache, weil die meisten Chroniker muss man so oft tatsächlich auch nicht sehen. Und deshalb ist die Idee, ja, dass es über Jahres- bzw. Versorgungspauschalen dann eine Jahrespauschale gibt, die für Chronikerpatienten vergütet wird, die eben dann einmal im Jahr abrechnungsfähig ist. Was wissen wir denn schon zu diesen Pauschalen? Weiß man schon, wie hoch die ausfallen jetzt im Vergleich zu den Honorierungen, wie wir sie bisher kennen? Hast du da irgendwas gehört? Im Gesetz steht da ja nichts Konkretes.
Nein, im Gesetz kann da auch nichts Konkretes stehen. Das Gesetz macht die Rahmenbedingungen. Die Details werden dann im gemeinsamen Bundesausschuss ausgehandelt, also zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Krankenkassen. Die Rahmen sind aber relativ einfach. Wir werden in Zukunft mit weniger Personal mehr Patienten versorgen müssen und weniger Geld. Das ist da können wir uns drehen, wie wir wollen. Das ist eine Realität, in die wir hinsteuern werden. Und auf politischer Ebene, aber auch in unseren Praxen, müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Ja, stellt euch in euren Praxen vor, ein, zwei Helferinnen weniger. Wie versorgt ihr weiterhin eure 1.000, 2.000 Patienten? Und ein Punkt ist, dass man die Patientensteuerung intelligenter macht und dafür sorgt, dass die Patienten, die nicht so häufig kommen müssen, auch tatsächlich nicht in die Praxis kommen, nur für ein Folgerezept oder nur damit zum Beispiel der Status Chroniker erhalten bleibt. Das ist ja eine gewisse Absurdität, dass ein chronisch kranker Patient nur dann für eine Praxis als chronisch krank zählt, wenn er jedes Quartal kommt. Völliger genau. Unsinn. Ja. So, und da haben wir natürlich, jetzt kommen natürlich auch neue Verordnungsformen mit rein, die das Ganze interessant werden lassen. Wir haben die Möglichkeit, ein Jahresrezept zu machen. Und jetzt mache ich mal so quasi typische Patientengruppen. Wir nehmen erstmal so Schilddrüsenpatienten, die holen im Grunde genommen viermal im Jahr ihr Rezept ab, müssen aber den Arzt nur einmal sehen, dass man kurz Blutuntersuchung macht, eventuell noch eine Ultraschallkontrolle der Schilddrüse und sicherstellt, dass die Therapie so weiterlaufen kann. So, das wären Patienten, die müssten nur einmal im Jahr in die Praxis. Ansonsten könnte ich denen ein Jahresrezept ausstellen. Mhm. Problem an der Geschichte, mache ich das, dann bedeutet das natürlich auch ein gewisser Honorarverlust für die Praxis. So, und jetzt muss ein wirtschaftlicher Anreiz für uns da sein, dass wir diese Patientengruppe so steuern, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir auch die Instrumentarien in die Hand bekommen. Und genau da sind wir jetzt bei diesem Thema Jahres- und Vorhaltepauschalen und Versorgungspauschalen. Die Jahres- und Versorgungspauschale ist im Grunde genommen dasselbe. Wir lassen das mal, weil es verwirrend ist, die Versorgungspauschale weg, nennen das nur Jahrespauschale. Mhm. Und da geht es genau darum, Patient muss mindestens eine chronische Erkrankung haben und er braucht eine kontinuierliche Versorgung mit Arzneimitteln. Schilddrüsenpatient passt da wie die Faust aufs Auge. Und dann bekommen wir eine Jahrespauschale, die wir einmal im Jahr abrechnen können. Und die soll dann tatsächlich die Chroniker- und Versicherungspauschale inklusive der Zuschläge ersetzen. Und das Ziel ist eindeutig, das steht auch im Gesetz so drin, Reduzierung der Arzt-Patienten-Kontakte. Genau das ist das Ziel.
Und das ist, denke ich, auch der Punkt, was wir auch hier sagen müssen. Das ist das Ziel. Es ist ja generell das Ziel dieses Gesetzes, nicht uns Ärzte glücklich zu machen, sondern das Ziel des Gesetzes ist ja, dass die Gesundheitsversorgung für alle Patienten einfach verbessert wird, leichter wird, dass einfach Patienten mehr Zugang zu Ärzten haben. Und ein Instrumentarium kann ja auch hier sein, dass so eine Pauschale so gestaltet wird, dass auch Praxen unter Umständen mehr Patienten dann auch sehen werden müssen aus materiellen Gründen. Wage ich jetzt nicht, müssen wir abwarten, wie die Pauschalen letztlich sich gestalten, aber kann ja durchaus auch sein.
Also es ist nicht mehr Geld im System. Es wird nicht mehr Geld ins System fließen, sondern es wird umverteilt. Und da müssen wir uns schon ganz klar auch bewusst machen, dass diese Umverteilung jetzt nicht automatisch bedeutet, dass wir mehr Geld kriegen, sondern dass wir in Zukunft anders arbeiten werden. Und dazu passen ja auch die anderen Bedingungen. Mhm. Ja, also die Vorhaltepauschale, das ist aktuell die Ziffer 03040. Die rechnet kein Hausarzt aktiv ab, die wird von der KV dazugesetzt. Mhm. Und da überlegt man, diese Ziffer nur auszuzahlen, wenn die Praxis bestimmte Bedingungen knüpft. Also zum Beispiel eine Mindestversorgung an Patienten, Versorgung von geriatrischen und palliativen Patienten, Erbringung von Haus- und Pflegeheimbesuchen und eventuell, und das ist auch ein Reizthema, das viele auf die Barrikaden gebracht hat, Praxiszeiten in den Abendstunden oder samstags. Und da muss man ganz klar sagen, der Gesetzgeber hat hier nicht davon gesprochen, dass die additiv zu erbringen sind, sondern da könnte die Praxis auch tatsächlich sagen, dass sie vielleicht an einem Freitag die Praxis zumacht und an einem Samstag die Praxis vormittags aufmacht. Das wäre theoretisch denkbar. Oder dass sie an einem Montag die Praxis zumacht. Das ist jetzt tatsächlich dann in der Selbstständigkeit überlassen. Wenn wir eine Praxis haben mit einer kleinen Anzahl von Angestellten, wäre ein Schichtbetrieb überhaupt nicht möglich. Also eine Einzelpraxis mit einem einzelnen Arzt, der dann noch zusätzlich Abendsprechstunde anbieten soll und Samstagssprechstunde anbieten soll, das wird der mit seinem Personal überhaupt nicht stemmen können.
Also ich denke, da besteht dahingehend auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf. Zumindest Anzahl von Patienten, die zu versorgen sind, um diese Vorhaltepauschale abrufen zu können, sind mehr als 450 Patienten je Arzt und Quartal Maßgabe. Das ist ja eigentlich, muss man sagen, auch für jeden normal tätigen Hausarzt leicht zu bewältigen. Ich denke, die meisten von uns versorgen mehr als das Doppelte.
Ja, das ist, da sprichst du jetzt einen spannenden Punkt an. Also es ist seit Jahren die Debatte, was ist der typische Hausarzt? Das erlebe ich in verschiedenen Bundesländern, das erlebe ich auch in Hessen ganz aktiv, wo wir darüber diskutieren, wie erkennen wir aus Seiten der KV tatsächlich den typischen Hausarzt? Weil wir haben auch Kollegen, die auf einem hausärztlichen Sitz sitzen, aber gar nicht hausärztlich versorgen. Diabetologen sitzen häufig auf dem hausärztlichen Sitz, Schmerztherapeuten sitzen auf dem hausärztlichen Sitz. Viele internistische Praxen holen sich tatsächlich auch einen hausärztlichen Sitz in die Praxis und integrieren das mehr in ihre spezialfachärztliche Versorgung. Das heißt mit anderen Worten, Wiesbaden ist zum Beispiel ein theoretisch von der Patientenanzahl überversorgtes Gebiet. Wenn ich aber die Praxen rausrechne, von denen ich weiß, dass sie nicht hausärztlich versorgen, dann sind wir auch ganz knapp an der Unterversorgung dran.
Das heißt also, dass diese Praxen letztlich weniger als 450 Patienten hausärztlich versorgen? Oder wie bemisst sich das? Ich meine, auch jetzt ein Schwerpunktarzt versorgt ja unter Umständen oder sehr wahrscheinlich mehr als diese 450 Patienten.
Ja, aber du hast die anderen Kriterien vergessen. Haus- und Pflegeheimbesuche, die versorgen geriatrischer und palliativer Patienten. Das ist dann schon, da kommen wir schon in den Bereich, der typisch hausärztlich ist. Also in Hessen haben wir verschiedene Berechnungsmodelle in den letzten Jahren immer wieder mal angesprochen und kommen so ungefähr auf rund 83% der hausärztlichen Praxen in Hessen sind zumindest, wenn man Kriterien wie diese ansetzt, gehören zu der typischen hausärztlichen Versorgungsebene.
Dann hätten wir einmal den Teilbereich Stärkung der hausärztlichen Versorgung, glaube ich, durchgesprochen. Ein anderer Bereich, der im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz auch einen großen Raum einnimmt, ist Ausbau der Medizinstudienplätze. Das hat Karl Lauterbach ja angekündigt, dass 5000 Medizinstudienplätze pro Semester mehr angeboten werden sollen. Ja, Tino, du wieder als Experte, wer soll denn den ganzen Bums dann bezahlen? Das ist ja die spannende Frage dabei.
Das ist wie immer, das Geld fällt vom Himmel, das weißt du doch. Also, in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass alle drei Bereiche, also die Aufbau neuer Versorgungsstrukturen, die Verbesserung der hausärztlichen Versorgung oder die Stärkung und auch die Ausbau der Medizinstudienplätze, da reden wir über Transformationsprozesse, wo erstmal mehr Geld ins System gesteckt werden muss, um diese Transformation zu organisieren. Und dieses mehr Geld will man sich von den Krankenkassen holen, speziell aus den Liquiditätsreserven des Gesundheitsfonds. Und dementsprechend sind die Krankenkassen im Moment in den öffentlichen Stellungnahmen freundlich formuliert wenig begeistert, was diese Gesetzesvorschläge von Karl Lauterbach betreffen. Um ja, ganz ehrlich zu sein, sie schimpfen wie ein Rohrspatz.
Genau. Also der VDEK zum Beispiel hat das Versorgungsstärkungsgesetz bezeichnet als ein weiteres Beitragszahlerbelastungsgesetz oder der GKV-Spitzenverband hat es das neue Ausgabensteigerungsgesetz genannt.
Genau. Und bei den Medizinstudienplätzen ist es so, dass 5000 mehr Medizinstudenten wirklich richtig viel Geld kosten. So ein Medizinstudium kostet ungefähr 250.000 bis 300.000 Euro in der gesamten Laufzeit. Und da sind natürlich 5000 neue Studienplätze richtig viel Geld. Lauterbach stellt sich das so vor, dass er so eine Art Initialzündung macht. Jeder Studienplatz, den das Land aus eigenen Mitteln generiert, soll vom Bund über die Liquiditätsreserven mit 2 weiteren Studienplätzen belohnt werden. Und in der Hochrechnung erhofft sich Lauterbach, dass dann daraus 5000 Medizinstudienplätze werden.
Die Krankenkassen lehnen diese Regelung ja, wie gesagt, schon vehement ab. Also das wird sicherlich spannend. Die Frage ist ja auch, ob die Universitäten die Kapazitäten überhaupt haben, ne?
Das ist der nächste Punkt. Also ich meine, gucken wir uns mal so das Medizinstudium an. Der teuerste Block ist sicherlich die Vorklinik, weil da am meisten Geld fließt. Gerade die großen Präparationskurse, die ganzen Versuche, die aufgebaut werden für die Biochemie, für die Physiologie. Und dann kommen ja dann im klinischen Teil die ganzen weiteren Pathologie- und Histopathologiekurse dazu, wo eine relativ große Materialschlacht ist. Und da sind die Plätze begrenzt. Also alleine jetzt zum Beispiel Histopathologie, wenn ich mir vorstelle, wie viele Mikroskope gab es da, der Raum war relativ voll.
Oder der PrEP-Kurs, ne? Also,
ja, der klassische, weiß ich, bei euch waren es wahrscheinlich auch 12 Leute an einem Präparat. Und das kann man ja auch nicht unendlich nach oben schrauben, dann sinkt irgendwann tatsächlich der Lehrwert. Und dementsprechend ist es tatsächlich Sache der Universitäten und Sache der Länder, diese Studienbedingungen darzustellen. Und das ist die Frage, ob die mitmachen. Zusätzlich muss man sagen, dass ein spannender Punkt ist, die Ärzte müssen über diese neuen Studienplätze studieren, müssen unterschreiben, dass sie 10 Jahre nach Ausbildung der Weiterbildung, also nachdem sie Facharzt sind, noch weitere 10 Jahre in der GKV-Versorgung verbleiben müssen. Es wird auch spannend sein, wie das kontrolliert wird.
Ja.
Also es ist ja so, in Niedersachsen gibt es ja dort einige Bestrebungen und auch relativ viel auch kontroverse Diskussionen. Wir haben gerade von der Ärztekammer aus, wo ich in der Kammerversammlung selber auch sitze, gefordert, dass mehr Medizinstudienplätze eben auch eingerichtet werden und mehr Leute ausgebildet werden. Wir brauchen die auch alle. Und ich bin jetzt gerade auch für dieses Jahr vorgesehen für die Ärztekammer Niedersachsen für die Hausarzt-Studienplätze. Das heißt also, da wird ein Anteil der Studienplätze Niedersachsen für Leute reserviert, die Hausärzte werden sollen. Und ich frage mich immer, wie kann man denn, wenn man gerade ein Studium beginnt, schon sagen, dass man Hausarzt werden möchte? Das kann man überhaupt nicht entscheiden, ne? Und wir verpulvern damit auch Potenzial für unsere Zukunft. Wer weiß denn, ob jemand, der das unterschreibt, nicht der beste Neurochirurg des Landes werden würde, vorher schon. Und die Leute werden damit ja auch geködert und kommen da relativ schlecht raus, weil da auch wirtschaftliche Sanktionen dran geknüpft sind. Und das Problem ist, was wir in Niedersachsen sehen, wenn wir das tun, ist, dass wir dadurch nicht mehr Studienplätze schaffen, sondern dass ein Teil der bestehenden Studienplätze dafür umgewidmet wird. Und das ist eine massive Fehlsteuerung, die wir schon mehrfach in der Kammerversammlung auch moniert haben, weil wir mehr Leute brauchen. Wir sehen das ja täglich. Und wenn man jetzt redet über die Frage, was ambulante Medizin, wie die verändert werden soll, dann muss man eben auch dafür sorgen, dass Leute, die jung sind, die unter anderem auch meinetwegen andere Einstellungen haben als wir drei, ne, wobei wir etwas anderen auch Generationen angehören, dann muss man auch sagen, wie sollen wir denn dafür sorgen, dass diese Leute Lust haben auf eine ambulante Versorgung? Im Moment ist die Stimmung so, dass man glaubt, dass die ambulante Versorgung konsequent kaputt gespart wird. Und das, was jetzt Karl Lauterbach macht, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Pflock, der reingeschlagen wird, um das zu vermeiden. Aber wir müssen auch wirklich dafür sorgen, dass dort vernünftige Dinge entstehen. Und dafür ist es unbedingt notwendig, egal wie teuer das ist, auch zum Beispiel mehr Studienplätze zu schaffen. Wenn wir das nicht tun, egal aus welchen finanziellen Quellen das kommt, dann gibt es keine ambulante Versorgung mehr irgendwann. Dann macht das keiner mehr. Und da mache ich mir Sorgen.
Ich meine, ich finde ja prinzipiell, muss man sagen, damit jetzt auch kein falscher Eindruck entsteht bei unseren Hörerinnen und Hörern, wir finden diese beiden Gesetzentwürfe schon gut und die sind schon wichtig. Und die sind auf jeden Fall auch tatsächlich ein relativ großer Wurf. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Uns geht es halt auch darum, dass wir ein bisschen die noch kritischen Punkte hier ein bisschen so extrapolieren. Das kommt dann vielleicht in der Zusammenschau ein bisschen falsch rüber. Aber was du sagtest mit der ärztlichen Weiterbildung, ich glaube, es geht auch darum, dass einfach dann diese ausgebildeten Mediziner auch wirklich 10 Jahre in der ärztlichen Versorgung tätig sind, ja, und nicht jetzt in Unternehmensberatungen gehen oder in die Schweiz oder ja in eine private Praxis. Insofern finde ich das ein Ansatz, das ist ja schon versucht worden, auch in der Vergangenheit, hat sich ja auch gezeigt, dass das tatsächlich auch bei Studenten keinen großen Anklang gefunden hat. Es gab ja geförderte Studienplätze, wo man sich verpflichtet hat, eine Zeit lang dann in die Landarztmedizin zu gehen oder in die Versorgung in unterversorgten Gebieten. Das hat ja nicht so richtig gut Anklang gefunden, soweit ich weiß.
Als allererstes mal die meisten, die Medizin studieren, den Beruf ergreifen, sind da schon hoch motiviert. Und Marc, du hast recht, dass im Moment weder die Klinik noch der ambulante Bereich so nach einem goldenen Zukunftsmarkt aussieht. Im Krankenhaus hat man das Gefühl, dass man völlig überfordert wird von den Anforderungen und im ambulanten Bereich kriegt man kein Geld. So ungefähr stellt sich das dar. Und jetzt muss man sagen, dass beides nicht ganz realistisch ist. Also ich erlebe auch immer wieder Kollegen, die im Krankenhaus sehr glücklich sind und Karrieren machen und ihren Oberarzt oder Chefarzt werden und Forschung betreiben. Und ich erlebe auch immer wieder Kollegen, die sich niederlassen und da auch glücklich werden. Also insoweit muss man immer ein bisschen aufpassen. Da ist auch ein gewisses professionelles Jammern mit dabei. Was aber auf jeden Fall wichtig ist oder richtig ist bei den Medizinstudienplätzen ist, dass wir jetzt zum ersten Mal seit Jahren auch im hausärztlichen Bereich steigende Arztzahlen haben. Insgesamt steigen die Arztzahlen seit Jahrzehnten kontinuierlich weiter an. Aber die Arztzeit sinkt immer mehr, weil wir immer mehr Ärzte haben, die nicht mehr mit einer vollen Stelle arbeiten. Das wird immer mit mehr Frauen erklärt. Das ist aber nicht der einzige Punkt. Auch Männer arbeiten zum Teil nicht mehr so lange. Wir haben mittlerweile die Arbeitszeitgesetze, die auch in den Kliniken eingehalten werden. Und wir haben tatsächlich auch eine Generation, die Gott sei Dank nicht mehr so bereitwillig ist, wie wir das früher waren, in den Kliniken irgendwie 32, 48 Stunden Dienste zu schieben. Mhm. Also die längste Zeit, die ich in der Klinik war, waren ein paar Mal 72 Stunden, weil da Kollegen ausgefallen sind. Und da habe ich wirklich das ganze Wochenende in der Klinik gelebt.
Was wir neulich gesehen haben, auch bei der Kammerversammlung in Niedersachsen, hat unsere Präsidentin eine Statistik gezeigt, wo die Anzahl der niedergelassenen oder im niedergelassenen Bereich tätigen Ärztinnen und Ärzte gestiegen ist. Aber gesunken ist die Anzahl der Praxisinhaber, also das heißt also der selbstständigen Leute. Gestiegen ist die Anzahl der angestellten Ärzte und Ärztinnen. Und da muss man auch sagen, das hat neulich ein Kollege bei einem Kurs, wo wir uns unterhalten haben, sehr gut ausgedrückt, um einen von uns zu ersetzen. Wir drei sind Praxisinhaber. Ja? Mhm. Und wir wissen ja auch alle, wie viel wir arbeiten. Also um einen von uns zu ersetzen, im MVZ zum Beispiel, ne, was ja, gemunkelt wird, dass das ein bisschen das Ziel dahinter ist, mehr MVZ zu forcieren.
Da kommen wir gleich zu.
Aber da bräuchte man 2 bis 3 Leute, um einen von uns zu ersetzen. 2 bis 3 Köpfe. Und das darf man auch nicht vergessen.
Ja, also es ist ungefähr so, dass die, auch in Hessen haben wir jetzt gerade in der KV-Statistiken gehabt, ungefähr 25% der niedergelassenen Ärzte sind mittlerweile angestellt. Die Gruppe wächst und auch damit müssen wir lernen, umzugehen. Und das ist eigentlich tatsächlich eine super Überleitung zu dem letzten Punkt, was im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz drinnen ist. Es sind nämlich die Etablierung neuer Versorgungsstrukturen und da werden 3 genannt, nämlich die Gesundheitskioske, die Primärversorgungszentren und Gesundheitsregionen.
Genau. Und jetzt bitte, wir hatten es gerade auch im Vorgespräch, also Gesundheitsregion, glaube ich, wird definiert als eine Region, die eine Kommune definiert als einen unterversorgten Bereich, richtig?
Fast.
Ja, fast. Klär uns mal auf über diese drei Begriffe, weil das ist wirklich spannend.
Ja, also hier sind wir jetzt eigentlich genau bei dem Punkt, dass die Ärzte der Zukunft in die Anstellung gehen werden, mehr und mehr. Es werden nicht alle in die Selbstständigkeit gehen wollen, aber es wird jetzt auch nicht so sein, dass die Selbstständigkeit aussterben wird. Sie wird sich nur in einer anderen Prozentzahl wiederfinden. Und da gibt es jetzt drei Strukturen. Die kleinste Struktur ist das Gesundheitskiosk. Das hat mit einem Arzt überhaupt nichts zu tun. Die Gesundheitskioske sind Einrichtungen der Kommunen und der kreisfreien Städte bei unterversorgten Gebieten oder wo sehr viele Menschen, die strukturell benachteiligt sind, leben. Und da soll dann ein von Pflegekräften geführtes Gesundheitskiosk als Anlaufstelle dienen, um einfache medizinische Leistungen zu erbringen, um sozialmedizinische Beratung zu machen, Prävention zu stärken, die Impfausweise zu kontrollieren und zu den Hausärzten zu schicken und. Und das soll eigentlich tatsächlich uns Ärzte auch ein Stück weit entlasten. Also wir können dann bestimmte Patienten mit Sprachschwierigkeiten zum Gesundheitskiosk schicken, das sollen die dann regeln, erklären, wie man bestimmte Anträge stellt, Hilfestellung bei Anträgen. Also das ist durchaus etwas, was eine interessante Struktur ist, die man begrüßen kann. Mhm. Der einzige Punkt ist, was sind kleinere medizinische Routineaufgaben? Also da könnte so ein gewisses entweder Konkurrenzmodell entstehen, das befürchte ich aber nicht, sondern da könnte man dann eher dann sagen, wir kennen das ja von den Wundmanagern, die dann zwar ganz fixiert sind darauf, welches Pflaster auf die Wunde kommt, aber völlig übersehen, warum ist die Wunde überhaupt da? Mhm. Ja, so, dass das eventuell nicht ausreichend gewürdigt wird. Aber das muss man tatsächlich mal sehen. Das ist die kleinste Einheit, die in der Kommune ist. Und die größte Einheit ist die Gesundheitsregion. Da schließen sich mehrere Kommunen und kreisfreie Städte zu einer Region zusammen und haben jetzt die Möglichkeit, mit den Krankenkassen eigene Vertragsstrukturen zu verhandeln und damit ein echtes Konkurrenzmodell zur Regelversorgung, also im KV-System, darzustellen. Das ist auch nur bedingt eine Bedrohung für uns, weil wir Ärzte freiwillig daran teilnehmen. Wenn uns das Vorteile bietet, machen wir bei so einer Versorgungsstruktur mit. Wenn uns das keine Vorteile bietet, werden wir da nicht mitmachen. Dann bleiben wir im KV-System. Auch die Patienten können da mitmachen. Die Gesundheitsregionen sind sicherlich illusorischste oder fantastischste Einrichtung. Da ist noch ganz wenig wirklich etabliert, viel mehr Fragen als Antworten. Dann kommen wir zu den Primärversorgungszentren. Das ist genau das in der Mitte. Das ist das, wovon wir gesprochen haben. Das sind größere Zentren, wo sich mehrere Ärzte zusammenschließen und zusammen mit anderen Pflegekräften, Apothekern, Wundmanagern, Physiotherapeuten, Hebammen, die Versorgung der Patienten interdisziplinär übernehmen. Und das ist tatsächlich ein spannender Ansatz, der auch recht weit in die Richtung geht, die wir im Hausärzteverband auch anstreben, nämlich genau diese Einrichtung solcher interdisziplinären Zentren.
Ja, prinzipiell auch was sicherlich, wie du sagst, spannend ist, was ich ein bisschen skeptisch sehe dabei, ohne dass ich jetzt wieder alles hier schwarz malen will, ist, dass diese Primärversorgungszentren, auch die Gesundheitskioske, die benötigen Personal. Wir haben einen Fachkräftemangel auf allen Ebenen in der medizinischen Versorgung. Ich habe die Befürchtung, dass diese Zentren oder Gesundheitskioske, weil sie eben auch politische Leuchtturmprojekte sind, so gefördert werden, dass sie konkret gesagt uns die MFAs oder den Krankenhäusern die Pflegekräfte abwerben, weil da sicherlich sehr gute Gehälter gezahlt werden können, da werden auch sicherlich sehr gute Arbeitszeitmodelle angeboten werden, dann ist noch eine Kita nebendran und dann haben wir in den Praxen wahrscheinlich konkret ein Problem mit der Nachbesetzung unserer MFA-Stellen, die dann frei werden. Das muss man bei der ganzen Sache, denke ich, schon bedenken.
Wobei ich da noch sagen muss, da bin ich ja jetzt mal derjenige, der nicht rumkrittelt, sondern auch mal was Positives dazu sagen kann. Wir haben ja tatsächlich vom Hausärzteverband ein Projekt, was in diese Richtung geht. Das heißt Happy. Und da geht es ja genau um diese Geschichte. Und wir kennen ja alle auch das, was passiert, wenn Geld irgendwo hingeschüttet wird und Versorgungsstrukturen aufgebaut werden, dass das eben nicht in die Versorgung geht, sondern in, ich sage jetzt mal ganz plakativ, in internationale Shareholder Value. Denken wir an Pflegeheime, denken wir an private Klinikträger und so weiter, wo Geld aus unserem Gesundheitswesen und aus unserem, aus unserer Gesellschaft rausfließt in internationale Finanzspekulationen. Und wenn man dann aber sieht, der Hausärzteverband hat dieses Projekt ja gegründet, das weiß wahrscheinlich keiner oder die wenigsten wissen das. Happy bedeutet, dass man grob gesagt eben genau solche Versorgungszentren als Hausarzt oder als niedergelassener Arzt und Ärztin gründen kann, wo auch Pflegerinnen und Pfleger und sonstiges medizinisches Personal eben angestellt sein kann und man kann eben bestimmte Versorgungen anbieten. Und wenn man das hinbekommt, dass man solche Strukturen aufbaut, dann kann das durchaus sinnvoll sein, dass im Zusammenhang mit diesem Gesetz so hinzubiegen, dass man eine vernünftige Versorgung aufbaut, wo eben auch wirklich das alles in unserem System bleibt. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, also das muss man sagen, solche Primärversorgungszentren, die vor allen Dingen hausärztlich geführt sind und in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten, da ist ein hausärztliches Modell in Baden-Württemberg gebildet worden, Happy heißt das. Und werden auch dieses Jahr hoffentlich ihren ersten Piloten starten können. Die sind jetzt gerade dabei, die Verträge zu verhandeln. Und das kann durchaus schon ein Leuchtturmprojekt auch für ganz viele andere Praxen sein, die sich da bilden. Und dann sind umgekehrt, Christian, du hast jetzt gesagt, dass uns das Personal wegläuft. Das könnte auch zu uns laufen, wenn wir solche Strukturen aufbauen. Ein Punkt, ich sehe einen anderen Punkt. Personal ist sicherlich eine Fragestellung. Es gibt eine dänische Studie, die dargestellt hat, dass wenn das Gesundheitssystem zersplittert wird, dass die Versorgung der Patienten schlechter wird, weil sie einfach zu viel Reibungskräfte haben beim Rumlaufen und die richtige Andockstelle suchen. Und das ist, glaube ich, eine der ganz spannenden Punkte, wenn man jetzt tatsächlich sich das Gesundheitssystem im Moment anguckt. Die Apotheken können impfen, dann gibt es die Gesundheitskioske, die vielleicht noch impfen und kleinere Wundversorgung machen. Und dann gibt es noch diese und jene Einrichtung, die sich an die Patienten richtet, die ganzen Selbsthilfegruppen. Und die Patienten sind tatsächlich in einem Urwald und Dickicht ziemlich alleine dargestellt. Und es ist eine der großen Aufgaben der Zukunft, wird tatsächlich, da kommen wir jetzt mit so langweiligen Namen wie Case Management rein, also Patienten wirklich zu steuern, zu leiten in dem Gesundheitssystem, was wir als Hausärzte gar nicht primär machen müssen. Dazu können wir auch Personal einstellen, die das machen. Aber die Praxen werden da tatsächlich eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Und man muss ganz ehrlich sagen, sowas wie ein Gesundheitskiosk kann auch in der Praxis integriert werden. Ja, also da muss man auch sagen, das hängt so ein Stück weit von uns ab, wie innovativ wir an diese Strukturen herangehen, inwieweit wir mit den Kommunen zusammenarbeiten. Und auch die Krankenkassen werden nicht begeistert sein, alles dreimal und fünfmal zu bezahlen. Also nur weil es jetzt im Gesetzesentwurf drinsteht, bedeutet das nicht, dass das real umgesetzt wird, sondern das sind jetzt erstmal Ideen, die gut sind, die Möglichkeiten bieten und die an der realen Umsetzung müssen wir arbeiten.
Noch ein paar Zahlen dazu. Also im Gesetzentwurf steht, dass also für 2025 deutschlandweit rund 30 Gesundheitskioske errichtet werden könnten, im Jahr 2026 dann 60, im Jahr 2027 120 und 2028 dann ungefähr 220, also ungefähr so eine Verdoppelung jedes Jahr. 75% der Kosten sollen von der GKV getragen werden und die anderen 25% durch die Kommunen. Dann haben wir also quasi die neuen Versorgungsstrukturen auch so ein bisschen auseinandergedröselt, wer da was macht. Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte jetzt im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Wir müssen noch über die wichtigsten Punkte für die ambulante Versorgung im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz sprechen, denn da gibt es auch noch ein paar wirklich interessante Punkte, die auch die ambulante Versorgung ganz unmittelbar betreffen. Aber da weiß Tino natürlich wieder mehr als wir anderen.
Naja, nur weil ich den Bums gelesen habe.
Ja, genau.
Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, das hat eigentlich im Wesentlichen tatsächlich richtet sich an die Krankenhäuser. Da ist nur ein sehr kleiner Teil, der uns Hausärzte betrifft. Der ist aber gar nicht so unspannend. Es gab letztes Jahr eine große Debatte um die Level-Einteilung von Krankenhäusern. Und wir wissen alle, dass wir in Deutschland zu viel stationär machen und dass viel mehr Fälle ambulant dargestellt werden könnten. Werden die ambulant dargestellt, brauchen wir nicht so viele Krankenhäuser. Und hier geht es darum, tatsächlich den Übergang der Krankenhäuser zu organisieren. Wie können die stärker an die ambulante Struktur angeschlossen werden? Und es geht jetzt nicht darum, dass die Krankenhäuser Konkurrenz zu uns werden im Sinne von, dass die von uns Fälle übernehmen und versorgen, sondern die sollen ihre eigenen Fälle, die sie im Krankenhaus behandelt haben, eben ambulant erbringen. Da gibt es ganz grob, zum Beispiel für die ambulante operierenden Leistungen, gibt es so Kataloge, die jetzt aufgestellt werden, wo sichergestellt wird, dass ein niedergelassener Chirurg und ein Krankenhauschirurg ungefähr mit gleichen Waffen kämpfen. Ja, dass eben das Krankenhaus da nicht gewisse Subventionierungsvorteile hat bei der Leistungserbringung. Mhm. Und das ist jetzt so der erste Teil, der gemacht wird. Und da geht es vor allen Dingen um die sogenannten Level 1i-Krankenhäuser. Das sind die Krankenhäuser der niedrigsten Versorgungsstufe. Die sollen also was Chirurgisches und Internistisches anbieten. Sollen eigentlich sehr eng mit den niedergelassenen Strukturen zusammenarbeiten. Und uns Hausärzte betrifft das eigentlich in zwei Bereichen. Einmal, das ist aber in dem Versetz gar nicht so zentral drin, das ist die Notfallversorgung. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, das wäre vielleicht mal tatsächlich ein Thema für einen anderen Podcast, weil das tatsächlich ein echt spannender Punkt ist. Hier im Gesetz geht es darum, dass die Krankenhäuser beteiligt werden an der hausärztlichen Versorgung. Und das ist tatsächlich interessant, weil die Krankenhäuser praktisch, so stellt Lauterbach sich das vor, Zentren der Ausbildung werden sollen. Und jetzt wissen wir alle, dass so eine Ambulanz nicht unbedingt wie eine hausärztliche Praxis funktioniert. Und die Krankenhäuser jetzt entweder Hausärzte in die Kliniken holen müssen, damit das funktioniert. Und tatsächlich richtige hausärztliche Praxis mit Hausbesuchen und Palliativ und Geriatrie und psychosomatischer Grundversorgung anbieten müssen. Da wisst ihr aber genauso gut wie ich, dass die Krankenhäuser, die das anbieten, die Ärzte und Krankenschwestern oder MFAs, die da mitarbeiten, für nichts anderes mehr nutzen können. Die werden Vollzeit da beschäftigt sein. Und die Ausbildung aus einem Guss ist zwar so an sich was Begrüßenswertes, aber es ist eben nicht umsonst so, dass die hausärztliche Medizin eine ambulante Leistung ist. Und das wird sehr lange dauern, bis die Krankenhäuser da tatsächlich Fuß fassen werden. Das ist eher ein illusorisches Projekt. Das Problem ist, dass die Ausbildung hier an ein Institut gekoppelt werden soll. Und das ist zum ersten Mal ein Novum. Normalerweise ist die Weiterbildungsberechtigung persönlich. Marc kann da vielleicht was sagen, so als altes Kammermitglied. Weiterbildung ist immer persönlich an den Arzt gebunden, egal ob ich Oberarzt, Chefarzt oder Praxisinhaber oder angestellter Facharzt in der Praxis bin. Ich kann die Weiterbildungsermächtigung als Person erwerben, nicht als Institution.
Ja, es ist vollkommen richtig. Ja. Das ist tatsächlich überall in der Klinik auch so und letztlich ja auch in unserer ambulanten Medizin. Da spielt es keine Rolle, weil das meistens ja auch personenidentisch ist. Also sehr viele Praxen sind nun mal Inhaber geführt und die sind auch diejenigen, die die Weiterbildungsermächtigung haben. Im Krankenhaus ist es auch wirklich so, dass wenn man dort tätig werden möchte, das beantragen muss. Selbst wenn der eigene Chefarzt das hat und man alle Qualifikationen hat, die dafür vorgesehen sind, das ist richtig. Und das zu institutionalisieren, dass man letztendlich das wirklich über eine Struktur und nicht über eine Person abgleichen kann, ist erstmal keine schlechte Idee. Wobei ich aber auch sage, Krankenhaus und ambulante Medizin sind so weit auseinander heute, das hast du richtigerweise gesagt, Tino, es geht nicht zusammen. Man muss wirklich da noch viel, viel mehr Erfahrung austauschen miteinander. Und das, was man in der hausärztlichen Medizin macht, ich nenne jetzt nur mal die fehlenden Ressourcen, die man hat, und dass man eben nicht sofort ein Labor hat und sofort eine Bildgebung und sofort den Radiologen und so weiter und so fort. Das kann man nicht so einfach lernen und im Krankenhaus auch nicht abbilden, weil dort die diese Dinge einfach im Überfluss vorhanden sind. Und ich glaube, wir im ambulanten Bereich müssen da oft auch Entscheidungen treffen auf einer viel geringeren Datenbasis. Und das kann man kann sich nicht einfach den anderen Hut aufsetzen und jetzt sagen, jetzt arbeite ich völlig anders. Das geht, glaube ich, nicht.
Ja, aber das wären ja Level 1 I-Krankenhäuser. Also die werden keine Notaufnahme haben, so wie du dir das vorstellst. Das ist tatsächlich spannend. Also da auch da entwickelt sich eine neue Struktur. Ich diskutiere das hin und wieder mit niedergelassenen Chirurgen, die da durchaus das sehr kritisch sehen, dass die Kliniken da einsteigen. Das ist ein Problem, das haben die Fachärzte, das haben aber wir Hausärzte auch. Bei Kliniken wird das Personal praktisch vorab gezahlt. Und bei uns Praxen ist das in der Vergütung mit drin. Wir müssen selbst gucken, wie wir damit zurechtkommen. Und das könnte tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil der Kliniken sein. Auch da muss man dann tatsächlich nochmal ins Detail gehen und die Steuerung sich angucken, dass die Kliniken da nicht diese Position ausnutzen und uns auf diese Art und Weise Personal tatsächlich aus den Praxen abwerben. Sei das fachärztlich oder hausärztlich. Das ist jetzt zum ersten Mal, da sehe ich tatsächlich durchaus eine gewisse Gefahr drin. Das habe ich bei den Gesundheitskiosken und Primärversorgungszentren so in der Form nicht gesehen.
Dazu muss man sagen, das ist ja dadurch bedingt, dass die Krankenhausfinanzierung ein bisschen anders geregelt ist. Also die Krankenhäuser, die nicht in privater Hand sind, sondern in kommunaler Hand, die werden quasi durch das Land erstmal vorfinanziert, sprich die Personalkosten werden aus Steuergeldern quasi getragen und dann das, was dann an Hybrid-DRGs in Zukunft eben erzielt wird, das ist quasi dann ein Gewinn, wo ja quasi die Personalkosten schon rausgerechnet sind, während das bei den ambulant tätigen Fachärzten natürlich von diesen Hybrid-DRGs gezahlt werden muss. Das ist das, was Tino gerade meinte, glaube ich. Um das jetzt nochmal zu subsumieren, wer profitiert von den Gesetzen? Ich denke, Hausärzte sind schon in den Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz gut berücksichtigt. Das, was wir in den letzten Monaten, ja wenigen Jahren schon an Punkten vorgebracht haben, denke ich, das bildet sich da dort zumindest in Ansätzen sehr gut ab. Auch die Kliniken öffnen sich in Richtung ambulantem Sektor weiter. Auch das ist etwas, was eine Abschaffung der Sektorengrenzen, das hatten wir ja auch öfter als Thema im Podcast, ist zwangsläufig notwendig, um die Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten. So ein bisschen schlecht wegkommen bei der ganzen Sache die Fachärzte, ne?
Ja, wobei man sagen muss, die Fachärzte werden sicherlich auch ihre Versorgungsverbesserungsgesetze bekommen, denn auch die fachärztliche Versorgung muss geklärt werden. Wir haben das in unseren alten Podcasts immer wieder mal hingewiesen, wie irre diese Summen sind. 719 Millionen Behandlungsfälle finden im ambulanten System statt, wo 40% der Ärzte arbeiten. Und im Krankenhaus finden 16,8 Millionen statt, wo 60% der Ärzte arbeiten. Das ist ein irres Ungleichgewicht. Und wenn es um die Ambulantisierung geht, geht es darum, dass von den 16,8% Patienten ambulant versorgt werden müssen. Aber bei diesen 718 Millionen Behandlungsfälle, da sind natürlich die Fachärzte ganz wesentlich mit beteiligt. So, und das machen nicht wir Hausärzte alleine. Und das heißt mit anderen Worten, ja, wir haben da jetzt in gewisser Weise den Damm gebrochen, aber ich gehe davon aus, dass natürlich auch die Hausärzte, die Fachärzteversorgung entsprechend der Hausärztenversorgung eine Neustrukturierung braucht.
Mhm. Insgesamt sind wir sicherlich gespannt, wie das Ganze dann in den Gremien weiter ausgestaltet wird, also insbesondere die Krankenkassen, wir hatten es am Anfang ja schon gesagt, stöhnen jetzt schon. Vom Bundesgesundheitsministerium ist das ja geplant, dass die Mehrausgaben, die jetzt da sind, in der Zukunft dann durch Einsparungen natürlich sich wieder amortisieren. Aber erstmal ist das natürlich etwas, wo auf die Krankenkassen, so laut diesem Entwurf, auf jeden Fall Mehrausgaben zukommen. Da sind wir sehr gespannt, wie das Ganze sich dann weiterentwickelt, ne?
Ja, also kann ich ganz kurz erklären. Das wird jetzt Ende April im Bundestag eingebracht in der ersten Lesung. Und dann wird das dort diskutiert und die Bundestagsparteien werden natürlich die Bedenken all der verschiedenen Player mit reinnehmen. Und da muss man natürlich sagen, dass an ganz zentraler Stelle der Bundesfinanzminister sitzt, der durchaus ja bei Kosten ein Wörtchen mitzureden hat. Und deswegen ist da tatsächlich die FDP an einer gewissen Schlüsselposition bei der Umsetzung dieser Gesetzesmodelle. Da muss man aber dazu sagen, dass wir auch gar keine Alternative haben. Also alles so zu lassen und einfach nur die Kostenschraube weiter zu drehen, so wie wir es die letzten 30, 40 Jahre gemacht haben. Christian, wir hatten das ja bei unseren vorherigen Podcasts immer wieder mal thematisiert. Da muss man einfach sagen, das wird dann genau dazu führen, dass dann tatsächlich anfangen, die Ärzte und MFAs und Pflegekräfte aus der Medizin wegzurennen. Und dann wird es erst richtig teuer.
Ja, was mich vielleicht daran auch ein bisschen bewegt, ist, dass das ein bisschen in die Richtung geht, aber noch nicht sehr konsequent, in Richtung eines richtigen Primärarztsystems, was sich da entwickelt. Auch gerade die Tatsache, dass der hausärztliche Bereich da so fokussiert wird. Und ich hatte jetzt die Tage noch, wir haben relativ viele niederländische Patientinnen und Patienten bei uns, weil wir hier so eine Kaserne hatten, wo viele Niederländer waren. Und die haben gesagt, ja klar, gehe ich immer erst zum Hausarzt. Ich glaube, dass man das noch umbauen kann in dieser Richtung. Und kürzlich kam nochmal irgendwo in den Medien etwas, was aufgegriffen wurde von Herrn Kochen hier, von der DGAM, dass wir ja über viele von diesen Dingen reden, die wir jetzt ausgebreitet haben, die ambulante Medizin betreffen, aber dass wir nie darüber reden, zum Beispiel, ob wir uns das wirklich weiter leisten können, ich weiß nicht, ich glaube 90 oder 100 Krankenkassen in Deutschland zu haben. Das haben wir jetzt doch nicht richtig ausgepackt bei dem Podcast, aber das sind ja enorme Kostenstrukturen, die viel, viel Geld fressen. Und wo man sich sehr viel einfacher machen könnte und wo wir auch alle wissen als Praxisinhaber, was wir alles in Arbeit reinstecken, um all diesen Krankenkassen Fragen zu beantworten und Regresse abzuwehren und so weiter. Ich glaube, wir könnten viel, viel mehr auch noch an der Wurzel der Probleme arbeiten. Trotzdem möchte ich aber auch sagen, was wir jetzt mehrfach schon betont haben, dass das, was jetzt gerade passiert, wirklich auch eine wichtige Entwicklung ist, die wir nicht verschlafen dürfen.
Das ist ja spannend. Da hast du ja praktisch schon so eine Art Teaser für den nächsten Podcast gemacht. Das finde ich ein total spannendes Thema. Oh, da kriege ich
jetzt Angst, was wir jetzt als nächstes aufgreifen müssen.
Wie viel Krankenkassen braucht Deutschland?
Also, das ist ja einfach, ne? Also Spoiler. Eine.
Darüber reden wir dann an einer anderen Stelle, weil unser heutiges Thema war: Die unaussprechlichen Gesetzentwürfe des Karl Lauterbach sind da. Was bedeutet das für uns? Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot und Marc Hanefeld.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert.
und hinterlass doch gerne einen Kommentar auf unserer Webseite das-arztgespräch.de. Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Hintergrundinformationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.